Lukas Evangelium, Kapitel 18, ab Vers 10 möchte ich lesen. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer betete, während er stand, bei sich selbst dies: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht gerade wie die übrigen der Menschen bin, Raubende, Ungerechte, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal des Sabbats, ich verzehnte alles, was ich gewinne. Und der Zöllner, der von ferne stand, wollte auch nicht die Augen zum Himmel erheben, sondern schlug an seiner Brust, indem er sagte: Gott, lass dich mit mir, dem Sünder, versöhnen. Ich sage euch, dieser ging als einer, der gerecht gemacht ist, in sein Haus hinab, anstatt jener. Weil jeder, der sich selbst erhöht, erniedrigt werden wird. Der aber, der sich selbst erniedrigt, erhöht werden wird. Wir danken dem Herrn für die Gnade seines Wortes. Der Jesus ersprach das, um etwas zu erklären, als Gleichnis. Trotzdem war es eine Tatsache, eine praktische Begebenheit, die sich zugetragen hat. Es gingen zwei Bedürftige zum Tempel. Sie gingen dorthin, weil dort der Sprachort war, um mit Gott zu reden. Und sie hatten beide ein Anliegen. Wir sehen bei dem ersten, er dankte Gott, und das ist eine sehr gute Sache. Und er war ein Pharisäer. Er sprach mit dem Herrn, und das ist nicht das erste Mal, dass er mit dem Herrn sprach. Und wenn wir bedenken, Pharisäer sind ja Leute, die von Kindheit an, ich würde sagen, wenn unsere Kinder in den Kindergarten gehen oder in die Vorschule gehen, dann werden die schon unterwiesen im Gesetz Moses. Die Pharisäer, das sind besondere Leute, das ist nicht irgendjemand, das ist nicht so ein Strolch, der da irgendwo daherläuft und dann fromme Sprüche macht, sondern das sind Leute, die systematisch ausgebildet werden, von Kindheit an. Sie beten viele Stunden am Tag, lesen viele Stunden im Gesetz Moses und in den Propheten. Sie lernen das Wort Gottes zu einem großen Teil auswendig. Sie wissen ganz genau, wovon da die Rede ist. Es ist ja gut, dass man weiß, wovon redet man eigentlich hier, mit wem haben wir es hier zu tun. Und es ist doch klar, dass der da hingeht und sagt: Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen der Menschen, Raubende, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Weil ihm das völlig fremd war, fern von ihm, weit fern von ihm. Und Jesus sagt: Wenn eure Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, könnt ihr gar nicht in das Himmelreich eingehen. Damit wir mal die Maß, die Latte haben, von der wir hier ausgehen. Es ist doch klar, dass der so gedacht hat. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber, wo er doch so viel vom Gesetz und den Propheten kannte. Er kannte die Herausforderung. Hätte er doch eigentlich wissen müssen, dass das nicht reicht. Warum glaubt ihr denn, warum sie die Kinder mit 5 Jahren ausbilden im Gesetz und in den Propheten? Was meint ihr, warum die das machen? Weil die Latte des Gesetzes so hoch liegt, dass kein Mensch die erreichen kann. Und sie versuchen, die zu erreichen. Mit allen Mitteln. Mit ganzem Ernst. Sie wollen Gott lieben, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit all ihrer Kraft. Und sie tun so, durch das, was sie machen, tun sie so, als könnten sie das Gesetz erfüllen. Wenn wir das versuchen, sind wir in einem Fallstrick. Und das wird vielfach in der Gemeinde gemacht. Man achtet genau auf die Kleidung, auf Äußerlichkeiten. Wann, wo, wie lange und so weiter. Also wenn man damit das Gesetz Gottes erfüllen könnte, also wenn man damit das Evangelium erfüllen könnte, und ich möchte nicht sagen, dass das unwesentlich ist, aber das hat eine ganz andere Bedeutung. Es geht nicht darum, Gott wohlgefällig zu sein, sondern wenn man gewisse Dinge nicht einhält, nicht beachtet, schneidet man sich selbst vom Segen ab. Aber Gott wohlgefällig zu sein, in den Gottesdienst zu gehen, muss ich nach hier kommen, um mit Gott zu sprechen? Muss ich das? Der Jesus ist heute Abend hier. Muss ich nach hier kommen, um mit ihm zu sprechen? Kann ich das nicht während des Kochens oder während der Gartenarbeit oder sonst irgendwie machen? Kann ich das? Amen, ich kann das. Natürlich kann ich das. Dafür muss ich nicht nach hier kommen. Wenn ich aber nicht nach hier komme, schneide ich mir selbst etwas von meinem Lebensast ab. Das mache ich für mich, nicht für den Herrn. Der David, der Gesalbte des Herrn, er hatte das verstanden. Glückselig, dem die Übertretung nicht angerechnet wird. Amen. David hatte verstanden, der war ja verkommen, der David. Das war ja ein ganz verkommener Typ. Meinen vielleicht manche. Der Salomon, das war ja ein ganz verkommener Typ. Der war ja total gefallen. Das denkt manch einer. Wenn man den Prediger nicht gelesen hat, dann könnte man denken, der Salomon ist gar nicht zurechtgekommen. Aber wenn man den Prediger gelesen hat, dann weiß man, der Salomon hat das eingesehen. Er hat das verstanden. Das war Kappes, was du da gemacht hast. Er ist ja zur Einsicht gekommen. Wodurch denn? Durch die Gnade des lebendigen Gottes. Amen. Der Salomon vertraute nämlich genauso wie sein Vater auf die Gnade. Das hat er nämlich von David gelernt, auf die Gnade zu vertrauen. Wisst ihr, manch einer hat Angst, ein Glas Bier zu trinken oder ein Glas Wein zu trinken. Er hat Angst davor. Es könnte verwerflich sein. Ich möchte das nicht ins Lächerliche ziehen, Geschwister. Aber das sind pharisäische Dinge, die uns vom Kern wegnehmen. Der Mensch kann nicht ohne Verfehlung leben. Glaubt ihr das? Seid ihr davon überzeugt? Da kannst du machen, was du willst. Du wirst immer einen Fehler machen. Das ist nicht, ach, ist egal, lass uns draufhauen. Ist egal, wie wir leben. Und wenn wir das Wort des Herrn Jesus betrachten, Geschwister, dann bestaunen wir natürlich das, was er auf dem Berg als Proklamation dargelegt hat. Und das war ja noch mal eine Messlatte höher als das, was die Schriftgelehrten und Pharisäer dort verstanden hatten. Wer reinen Herzens ist, wird Gott schauen. Geschwister, wie wird denn unser Herz rein? Durch fromme Übungen? Ich frage euch, ihr seid lange auf dem Weg. Wird unser Herz rein durch fromme Übungen? Durch Gebet? Sind wir immer Friedensstifter? Immer? Gibt es keine Konflikte in unserem Leben? Wir müssen doch nicht so tun, als wenn wir auf dem Mond leben würden. Natürlich gibt es Konflikte. Es gibt sogar Konflikte in der Gemeinde unter Heiligen. Es kann sein, dass du von der Mahlfeier nach Hause gehst und Konflikte hast. Die Friedensstifter, die werden das Land besitzen. Unerreichbare Messlatten, Geschwister. Kein Mensch kann die erreichen. Nur einer. Amen. Einer. Und das ist der, der die Latte gelegt hat. Und warum hat er die Latte gelegt? Des Erlösungswerks wegen. Deshalb. Er legt die Latte so hoch, dass wir wissen, unerreichbar. Unmöglich. Und was brauchen wir? Erlösung. Wen brauchen wir? Jesus Christus, den Gekreuzigten. Amen. Halleluja. Das ist das, Geschwister. Wir können Handstand machen. Wir können machen, was wir wollen. Es wird nie in eigener Kraft geschehen. Unmöglich. Und wenn wir der Meinung sind, es wird nicht geschehen, wie der Prophet sagt, durch Heer oder Macht, dann meinen wir, die Streite des Herrn zu streiten. Das ist in jeder Beziehung so. Wenn der Geist Jesu nicht in uns kommt und Wohnung macht, Geschwister, dann wird sich überhaupt nichts verändern. Da machen wir nur fromme Schau und anders nichts. Und das Volk Gottes, das wird durch diese Messlatten, die angelegt werden, zur frommen Schau geführt, aber nicht zur Befreiung. Denn befreien kann nur das Blut und der Geist. Amen. Sonst nichts. Ich bekomme eine andere Sicht durch den Geist Jesu, der in mir ist. Und meine Gesinnung wird verändert durch die Botschaft des Friedens. Durch das, was Jesus Christus getan hat für uns und wie er seine Aufträge aufgeführt hat. Wisst ihr, wir sprechen so leicht von Liebe. Könnt Können wir denn überhaupt lieben? Es ist schade, dass meine Frau heute Abend hier ist. Ich muss immer vorsichtig sein, weil sie zuhört, dann schimpft sie hinterher mit mir. Aber ich sage euch etwas. Als Jesus mein Leben verändert hat, ich war einmal in Erholung aus Krankheitsgründen. Da habe ich gemerkt, die Veränderung in meinem Herzen, dass ich überhaupt verstanden habe, was das bedeutet, einen Menschen zu lieben. Das kannte ich vorher gar nicht. Jedenfalls nicht so, wie ich es empfunden habe. Durch die Wiedergeburt habe ich diese Veränderung gemerkt. Da habe ich gemerkt, was das heißt, die Frau zu lieben. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung davon, von diesen Dingen. Ich hatte keine Gemeinde. Ich hatte das Evangelium, das habe ich gelesen. Aber ich hatte Jesus Christus im Herzen und er hat meine Gesinnung geändert. Und dann habe ich verstanden, was das bedeutet, jemanden zu lieben, mit welcher Inbrunst. Und das ist das, was ich bis heute verstanden und behalten habe. Durch die Veränderung des Heiligen Geistes in mir war ich auf einmal fähig, ganz anders zu denken und auch ganz anders zu fühlen. Und genau das ist das, was das Evangelium will. Das Evangelium will uns durch die Gnade etwas Wundersames geben. Das Gesetz fordert. Und auch die Bergpredigt fordert. Denn das ist immer noch alttestamentlich. Denn der Herr Jesus kam zum Volke Israel. Und deshalb können wir auch verstehen, dass die Brüder das gar nicht einhalten konnten. Ich spreche von Petrus, Jakobus, Johannes und so weiter. Sie konnten das gar nicht einhalten, was sie dachten, was sie meinten, was sie sich vorstellten, was sie sich wünschten. Sie konnten das nicht bringen. Die Messlatte war viel zu hoch. Deshalb hat auch Petrus versagt. Kläglich versagt. Er hat versagt. Auf der ganzen Ebene versagt. Das wusste er auch. Deshalb hat er auch nachher ganz kleinlaut gesagt, du weißt, Herr, dass ich dich mag, dass ich dich gern habe. Er hat das verstanden. Und dieser Geist Jesu, der wirkte in dem Zöllner. Denn der Zöllner hatte verstanden, die Messlatte, oh Gott, ist so hoch, da komme ich niemals drüber. Das war nicht, weil er die Leute betrogen hat. Wer das meint, der ist ja naiv. Die anderen haben auch betrogen. Auch die Pharisäer haben betrogen, wenn ihr das meint. Aber der hat festgestellt, wer kann überhaupt vor dir bestehen, oh Gott? Und was sagt er? Lass dich mit mir, dem Sünder, versöhnen. Wodurch denn? Durch das Opfer. Amen. Der hat das Evangelium verstanden, genauso wie Abraham, genauso wie Samuel, genauso wie David. Wie alle unsere Patriarchen und alle unsere geliebten Brüder und Schwestern aus dem Alten Testament, Geschwister. Der hatte das verstanden. Ich will dir ein Opfer bringen, dass du dich mit mir versöhnst, mit mir Sünder. Und denk meine Sünden zu. Das hat er verstanden. Er hat verstanden, da muss ein Opfer her. Das war genau das, was Abel auch gemacht hat. Abel wusste, da muss ein Opfer, wenn ich Gott wohlgefällig sein will. Und der Kain war genauso wie der Pharisäer. Er opferte Dank. Er war ja sinnlos. Es kann sein, Geschwister, dass wir auf einmal so heilig werden, dass wir sündlos sind. Und dann gucken wir natürlich auf jeden herab, der um uns in der Welt ist. Egal wie das ist, ob das der Ehepartner ist, die Kinder, der Bruder, der Prediger, der Hirte und wer hat das. Das ist alles nichts. Die sind alle nichts. Das ist nichts. Ich bin so heilig, ich schwebe über die Wolken und bin schon fast im Himmel. Ja, Geschwister, das kann passieren. Es gibt Leute, die nennen sich die Vollkommenen. Die rasieren sich vielleicht jeden Tag, haben die Haare schön gekämmt und haben die Kleider ordentlich. Da sind sie die Vollkommenen. Die haben keine Ahnung vom Evangelium, das muss man leider sagen. Aber möchte der Herr mir und dir die Augen öffnen? Es geht nicht ohne Opfer. Und das hatte dieser arme Zöllner, der hatte das verstanden. Ich will gar nicht aufblicken, Herr, wenn du mir nur Gnade schenkst. Amen. Ich will dieses Opfer, dieses Lamm, das will ich, da will ich meine Hände drauflegen, das soll geschlachtet werden für alle meine Missetaten, damit du da dich versöhnst mit mir. Ich möchte mit dir versöhnt sein. Ich bin von dir abhängig. Ich möchte eine Versöhnung mit dir haben. Seht ihr das, was er wollte? Er wollte den Willen Gottes erfüllen. Deshalb hat Gott den Menschen Grenzen gegeben, damit sie ihn suchen und damit sie eine Versöhnung mit ihm haben. Wie wunderbar dieser wunderbare Knecht Gottes, möchte ich sagen, das verstanden hat, das Evangelium. Wodurch denn? Durch den Glauben. Er hatte den Glauben wie Abraham. Er wollte versöhnt werden. Und er wusste, das geht nur über ein Opfer. Können wir jetzt verstehen, was das Opfer Jesu Christi für uns ein für alle Mal bewirkt hat, dass wir nun mit dem Vater versöhnt sind für ein Jahr oder wie lange? Wie lange? Wie lange? Für ewig. Stimmt das? Für ewig. Ein Opfer für immer. Und wenn du nach Hause kommst und daneben trittst und wenn du morgen früh aufstehst und daneben trittst und wenn du irgendwann in der nächsten Woche in einer Versuchung daneben haust, bist du versöhnt mit dem Vater durch dieses Opfer Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Die frechen Worte, die aus meinem Mund vielleicht morgen oder übermorgen oder irgendwann kommen, dafür hat er den Essig ja lange schon getrunken am Kreuz von Golgatha. Amen. Halleluja. Deshalb beschäftige dich nicht mit der Sünde. Das ist das, was der Teufel will. Beschäftige dich nicht mit deiner Niedrigkeit. Beschäftige dich nicht mit deiner Schwachheit. Die hast du, die habe ich auch. Und wenn du von mir erwartest, dass ich keine Schwachheiten habe, bist du hier falsch in der Gemeinde. Musst du dir eine andere suchen. Und wenn ihr dann den Bruder nehmt und stellt ihn dir hin und er wird dann Hirte der Gemeinde, dann wird er euch dasselbe sagen. Er hat Schwachheiten, dann müsst ihr euch einen anderen suchen. Vielleicht findet ihr einen auf dem Nordpol oder Südpol oder von Afrika oder Südamerika. Wir wollen ja immer Leute haben, die von ganz weit herkommen. Aber da kannst du gehen bis ans Ende der Welt, da wirst du immer wieder einen finden, der Schwachheiten hat. Es gibt nämlich keinen Menschen, der keine hat. Aber halte dich nicht mit den Schwachheiten auf. Sondern womit? dass wir lernen zu verstehen, dass der Geist Jesu in uns eine Veränderung der Denkweise bringt. Dass wir anders denken, dass wir anders fühlen, dass wir anders etwas anderes lieben als vorher. Das ist das, was wir brauchen. Und wenn das dann in unser Herz gekommen ist, in unsere Denkweise gekommen ist, diese Veränderung, dann kommt der Heilige Geist von Pfingsten und gibt uns die Kraft, es zu tun. Amen. Halleluja. Und dann wird der Leib lebendig. Und dann dienen wir dem Herrn mit aufrichtigem Herzen. Unter der Bedeckung des Blutes, im Sieg von Golgatha, in der Kraft der Auferstehung. Das ist das Evangelium, Geschwister. Das ist das, was Gott will. Lauf nicht hinter deiner Niedrigkeit her. Natürlich hast du Probleme. Selbstverständlich. Du suchst die ja nicht. Früher haben wir die Sünde gesucht. Aber es passiert. Vielleicht einmal am Tag. Vielleicht siebenmal. Es kann auch sein, 70-mal. Amen. Das ist nicht schön. Natürlich ist das nicht schön. Aber was sagt der Herr Jesus denn? Dieser ging als einer, der gerecht gemacht ist, in sein Haus hinab. Amen. Gerecht gemacht. Weil jeder, der sich selbst erhöht, erniedrigt werden wird. Der aber, der sich selbst erniedrigt, erhöht werden wird. Wohin denn? Wohin? Bruder K. Zum Thron der Gnade. Amen. Wo der Herr Jesus ist, zur Rechten des Vaters, in der Herrlichkeit. Da werden wir hin erhöht. Amen. Halleluja. Ist das etwas Gutes? Das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Botschaft. Nicht, dass wir ohne Fehler sind. Möchte der Herr uns Gnade schenken? Wir sehen also, der Pharisäer, der gelernt hatte, der es wirklich hätte wissen müssen, ist mit all seinem Lehren und Lernen, und das ist das, was geschrieben steht, was Paulus an die Korinther sagt. Es steht im Kapitel 8, denke ich, am Anfang. Die Erkenntnis möge aufblähen. Die Liebe erbaut. Amen. Das, was vom Geist Jesu kommt, denkt immer in Liebe, weil der Geist nur in Liebe denken kann. Anders kann er gar nicht denken, weil er von Gott ist. Amen. Und der Heilige Geist führt unsere Glieder immer zu Liebestaten hin, weil er das gar nicht anders kann, weil Gott Liebe ist. Die Welt liebt. Daraus kommen die guten Werke. Für den Bruder, für die Schwester, für den Nachbar, für den Menschen draußen, irgendwo, wo auch immer. Halleluja! Gepriesen sei der Name des Herrn. Und deshalb kommt ein Rauschen in die Gemeinde hinein, der Glückseligkeit, weil Jesus Christus ein Werk angefangen hat und es im Heiligen Geist vollenden wird. Und darauf vertraue ich. Ich lasse mich nicht durch Fehler in Niedrigkeit bringen, sondern im Gegenteil. Rühme mich das Blut von Golgatha, das mir den Sieg geschenkt hat. Ein für alle Mal. Halleluja. Und es ist nicht so, dass ich keine Bemühungen hätte, dass mir das alles egal ist. Ich will keinen Weg des Fleisches gehen, ich will auch nicht den Weg der Sünde gehen. Woher kommt das eigentlich? Weil Jesus in meinem und in deinem Herzen ist. Er hat uns doch verändert. Amen. Wenn er uns nicht verändert hätte, dann könnten wir ja gar nicht so denken. Dann würden wir ja gar nicht so denken, weil wir lebendig geworden sind.
Aber der Leib muss lebendig werden und dafür brauchen wir den Heiligen Geist von Pfingsten. Und das ist die Folge der Predigt von gestern. Der Geist Jesu ändert unsere Gesinnung. Er verändert unsere Sichtweise. Er gibt uns andere Augen, andere Ohren, einen anderen Mund. Dafür hat er ja gelitten in Gethsemane, im Garten, im Prätorium, am Kreuz. Das war ja sein Leidensweg. Und den will ich rühmen, den will ich anbeten, den will ich erheben und in keinem Fall kleiner machen. Wer bin ich? Ich bin ein begnadeter Sünder. Und ich lebe in der Gnade des Herrn von Golgatha. Und Paulus hat das gewusst. Denn Paulus war einer, der ab 5 Jahre studiert hat, Moses und die Propheten. Paulus war einer von diesen. Nicht Petrus. Paulus war der einzige Apostel, der diesen Werdegang gemacht hat. Er wusste ganz genau, was die Pharisäer studiert haben. Er kannte das auswendig. Er konnte die Psalmen auswendig aufsagen. Er wusste, was da geschrieben steht. Was glaubt ihr denn, warum Paulus nur noch eins wissen wollte? Jesus Christus und den als gekreuzigt. Weil das sein Sieg war. Weil das seine Herrlichkeit war. Weil das sein Triumph war. Halleluja. Und in diesem Triumph, ja in dieser Herrlichkeit wollte Paulus leben. Nicht in Niedrigkeit. Deshalb lass dich nicht durch deine Niedrigkeit in Niedrigkeit bringen. Sondern lass dich durch deine Niedrigkeit in die Hoheit des Herrn bringen. Durch das Opfer von Golgatha. Durch Jesus Christus, den Auferstandenen. Denn der Vater hat ja die Bestätigung gegeben. Welche Bestätigung hat der Vater eigentlich gegeben? Dass du gerecht bist. Amen. Was will der Feind denn noch? Lässt du dich anfechten? Lässt du dich anfechten, wenn du müde bist und niedergeschlagen bist und vielleicht mal einen Fehler machst? Lässt du dich anfechten vom Feind? Lässt du dir Gedanken geben, die dich durcheinander bringen? Als wenn der Herr dich nicht mehr lieben dürfte? Du bist versöhnt. Der hat das doch schon gewusst hier. Und er kannte noch kein Golgatha, er kannte noch kein Pfingsten. Aber er kannte die Versöhnung. Weil er glaubte einfach mit dem Glauben Abrahams, mit dem Glauben Davids. Und er ließ das Lamm für sich schlachten, um eine Versöhnung mit dem Vater zu haben. Das wollte er. Er ging runter, damit er hochkam. Amen. Halleluja. Ja. Und deshalb haben wir die frohe Botschaft. Deshalb brauchen wir das Evangelium. Heute Abend bist du gekommen, bist du reingewaschen und gehst rein nach Hause. Amen. Wer einen Amen hat, geht rein nach Hause. Amen. So ist das. Wir danken dem Herrn. So fürchten wir uns nicht, einen Fehler zu machen. Sondern wir fürchten uns, hochmütig zu werden. Dass wir das Opfer von Golgatha, den Sieg Jesu Christi, nur ja nicht kleiner machen, sondern erheben. Deshalb singen wir. Ich erhebe dich. Amen. Ich erhebe dich. Ich erhebe dich. O Gott. Wir sprechen von Gott, dem Nazarener, der die Balken getragen hat. Amen. Von dem reden wir. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen.